An diesem Abend, liebe Geschwister, möchte ich im Zusammenhang mit dem Gesamtthema etwas über Schnittlinien von Geschichte und Heilsgeschichte am Ende dieses Äons, dieses Zeitlaufs sagen. Ich weiß, es ist ein gewaltiges Thema und wir wollen Einblicke gewinnen in Gottes Planung, Handeln, wie er differenziert mit der Menschheit, mit Israel, mit der Gemeinde umgeht, welche Ziele er hat. Das ist wichtig zu wissen, weil wir ja in seine Planung mit hineingenommen sind. Für die Gemeinde gilt das Wort, alle Verheißungen, und die müssen wir kennen im Wort Gottes, sind das Ja und Amen. Gott zur Verherrlichung in Christus durch uns. Ich habe dies in Christus hinzugefügt, weil es aber auch so von diesem Vers 2. Korinther 1, Vers 20 her abzuleiten ist. Und wir müssen diese Linien kennen, und ich möchte sie also auch nochmal durch den Gang der Geschichte führen, damit sie sich da auch wiederfinden und dann die Fortsetzungslinien bis in die Äonen hinein kennen, damit wir wissen, welches Ziel Gott mit uns hat, mit Israel und schließlich mit dem ganzen Universum. Das hat auch eine praktische Konsequenz. Wenn ich weiß, dass dieser große Herr aus dem Chaos der Gegenwart einmal etwas Herrliches herausbilden wird und am Ende die ganze Schöpfung auch etwas sein wird zur Freiheit der Söhne Gottes, wenn ich das nicht nur hier oben habe im Kopf, sondern im Herzen, gibt das auch für die Praxis des Lebens sehr viele Perspektiven, Mut und Kraft und Herrlichkeit. Schnittpunkte von Geschichte und Heilsgeschichte. Am Ende dieses Äons. Dieser Begriff Äon kommt aus dem Griechischen und meint einen großen heilsgeschichtlichen Abschnitt oder auch geschichtlichen Abschnitt. Große Perioden. Und wir leben jetzt in dem sogenannten bösen Äon seit dem Sündenfall. Und wie lange dauert er? Bis Christus kommt. Am Ende des Herrentages, um sein Reich aufzurichten, und da hinein geht der Herrentag weiter. Bis hier das Friedensreich Gottes entsteht, das wäre ein neuer Äon, das Millennium, und dann geht es noch weiter, ist noch nicht zu Ende. Darauf dürfen wir uns freuen. Und innerhalb dieses bösen Äons gibt es nun Haushaltungen, Ökonomien. Und wir leben, das wird unterschiedlich gesehen, aber nach meiner Erkenntnis, in der Haushaltung der Herauswahl der Gemeinde, der Ekklesia, wie es im Griechischen heißt, herausgewählt. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und gerade am Ende dieses bösen Äons treffen sich heilsgeschichtliche und aber auch geschichtliche Linien. Unser großer Gott ist der Herr der Geschichte und damit immer Herr der Lage. Meinen Sie das? Selbst wenn es so chaotisch aussieht, wie oft in Krisenzeiten, Kriegszeiten, er führt hindurch. Sicher, wenn man drin leben muss, kann das für Menschen, auch gläubig, oft sehr, sehr schmerzhaft sein, mit viel Leiden verbunden. Darum brauchen wir eine Perspektive, ein Ziel, damit wir wissen, wohin alles tendiert. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dass die Gemeinde mit hineingenommen ist in diese heilsgeschichtliche Entwicklung und einen herrlichen Auftrag hat, darüber werde ich auch noch dann etwas sagen. Nun müssen wir, wenn wir die Bibel lesen, differenzieren. Das haben Sie ja nun auch, weil Sie schon oft hier waren, immer wieder mitbekommen. Ich muss mich fragen, wenn ich den Bibeltext lese, bei allem, was er immer auch für uns enthält, denn jedes Wort ist uns ja geschrieben, wozu? Zur Lehre, zur Besserung, zur Ermahnung. Aber ich kann nicht alles sofort übertragen, was im Alten Testament steht, was im Neuen steht, was in den Evangelien steht, in der Offenbarung. Wir müssen fragen, wer hat wem, wann, was und zu welchem Zweck und Ziel gesagt. Da hat mal ein Professor der Theologie gesagt, nicht? Es geht nicht immer nur darum, dass der Theologiestudent ein schönes, frommes Herzchen hat mit dem rosaroten Gefühl in der Magengegend. Nicht? Das kann auch kommen, aber wir müssen vielmehr die Gottperspektiven ins Auge fassen und wissen, wo wir mit hineingenommen sind. Und da will ich die Geschichte Israels einmal benutzen, um daran einiges aufzuzeigen, denn es wird ja jetzt wieder spannend, auch wenn wir den Nahen Osten blicken. Die Weltgeschichte am Ende dieses Äons, das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, wird nicht in Washington, Moskau, Berlin, Paris entschieden, sondern im Nahen Osten in Verbindung mit Jerusalem. Denn nach Sacharja 12 wird dieses Jerusalem am Ende werden zu einem Laststein für alle Völker, die dieses Problem lösen wollen. Und sogar zu einem Narkotikum steht da. Dass also all die Völker, die sich da um Jerusalem mühen, eine Lösung finden werden, wie narkotisiert sind. Und da muss man mal genau hinsehen. Und darum ist das so wichtig, dass wir auch den Hintergrund dieser Geschichte erkennen. So gibt es in der Gesamtgeschichte einen roten Faden und der wird von Israel bestimmt. Im Alten Testament und selbst auch während der Zeit der Diaspora dieses Volkes. Und jetzt wird es, wie ich schon sagte, wieder kritisch im Nahen Osten, aber auch spannend und im Blick auf das herrliche Ziel. Da dürfen wir als glaubende Gemeinde für Israel einstehen, auch so, dass dieses Volk wieder zu seinem Ziel und Recht kommt, weil Gott das so will. Ich will Ihnen einen Schlüssel einmal nennen anhand eines Textes aus 1. Mose 12, 1 bis 3. Da wird dem Abraham gesagt, ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und die dich segnen und fluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine Verheißung, die Israel gilt. Bei Abraham gibt es einen zweifachen Samen. Einmal bezogen auf die Erde, zahlreich wie der Sand am Meer. Und, jetzt blicken wir nach oben, wie die Sterne am Himmel. Nicht? Das hat mehr die himmlische Berufung in Verbindung mit der Gemeinde in dieser Sichtweise zum Ziel. Und das erste, wie gesagt, betrifft Israel. Es ist interessant, wenn man in der Geschichte diesen roten Faden mal verfolgt, wie sich Völker Israel gegenüber verhalten haben und selbst wie in der Diaspora Völker, wenn sie etwa wie die Deutschen sich an den Juden vergangen haben, wiederum ins Gericht kommen. Denn nach wie vor ist Israel in einem gewissen Sinne der Augapfel Gottes. Es gibt in dem Siegerland einen Theologen, Werner Penkatzki, der hat sich auch mit dieser Frage befasst und auch historisch einiges dargestellt. Und ich habe das auch schon seit Jahren immer wieder getan und hier und da auch verkündigt. Also das größte antike Weltreich, zunächst Ägypten, ist ja, als es an Israel schuldig wurde, schwer von Gott ins Gericht genommen. Und die Heere des Pharao gingen im Roten Meer unter. Gott lässt sich nicht spotten. Wenn er ein Volk erwählt und beruft, so störrig es manchmal sein mag, so schwierig das Volk sein mochte, Gott steht zu seiner Verheißung, weil er souverän handelt. Sicher nicht ungerecht. Er hat Maßstäbe, auch wenn es um die Offenbarung auf einer Ebene der Geschöpflichkeit geht oder dann auf der Ebene des Gesetzes und nachher sogar, wenn es um die Glaubensperspektiven geht. Und das größte antike Weltreich, Babylon, das ja seinerzeit alle Völker beherrschte, ging 538 v. Chr. Unter, als Belsazar, der letzte Herrscher, Gott und sein Volk lästerte. Sie kennen die Geschichte, ich kann es nicht im Einzelnen jetzt ausführen, will nur mal diese Perspektiven aufdeuten, aufzeigen. Und Daniel hat ja immer wieder die Geschichte dieser Raubtiervölker in Bildern dort, im Propheten Daniel auch beschrieben, in dem Verhältnis zu dem Volk Israel dargestellt. Alles andere interessiert zunächst nicht die Geschichte, wenn sie im Worte Gottes erscheint, nur unter dieser Perspektive und auch damit die Heilsgeschichte im Sinne der Geschichte des Volkes Israel. Denn da beginnt Geschichte und Heilsgeschichte zunächst noch parallel zu laufen. Das römische Weltreich verfiel in Dekadenz, als es im Jahre 70 nach Christus Jerusalem zerstörte. Sicher war es ein Gericht, der Herr hat das vorausgesagt. Es ist eingetroffen, was der Herr Jesus den Juden unter Tränen sagen musste. Nicht als damals Titus mit einem Heer heranrückte und Jerusalem einnahm, er verboten hatte, dass der Tempel zerstört wurde, es dennoch geschah, weil es Gott voraussagte durch Christus, ja, da begann die Diaspora auch der Juden, nachdem die 10 Stämme schon vorher in die Gefangenschaft, in die Assyrische gegangen waren. Aber weil eben die, die Gericht ausüben, oft unbarmherzig sind, muss Gott wieder da nachhaken und wird die, die so in grausamer Weise ein Gericht vollziehen, auch wiederum in das Strafgericht einbeziehen. Wir machen mal einen Sprung bis ins Mittelalter hinein, als es die Kreuzzüge gab. Nicht, das ist eben leider oft, ich habe schon darauf hingewiesen, ein Missverständnis in der Christenheit, den großen Kirchen, dass man sich anstelle Israel setzt. Und darum muss dann auch einiges geschehen, wie im Alten Testament mit Kampf, entsprechenden Strategien muss dann gehandelt werden. Da sollte Jerusalem wieder unter die Herrschaft der Christen kommen. Gottfried von Bouillon ist Ihnen sicher ein Begriff. Das Erste, was er aber tat, als Jerusalem eingenommen wurde von den Kreuzrittern, ja, dass die Juden zusammengetrieben wurden in den Synagogen und auf schaurige Art und Weise umgebracht wurden. Auch da wieder dann die Konsequenz. Die Herrschaft hat ja nicht allzu lange gedauert, ja, dass dann die Moslems wieder die Christen vertrieben haben und dann etwa 200 Jahre später die Herrschaft über Jerusalem ausgeübt haben. Es geht in dieser Zeit der Gnade, darf ich nochmal sagen, wo die Gemeinde herausgerufen wird, gar nicht primär um Israel, das kommt erst wieder später zum Zuge, in der Zeit, wo wir jetzt leben allerdings, und auch Jerusalem. Also ein Missverständnis von denen, die da meinen, anstelle Israels auch mit Waffengewalt handeln zu müssen. Noch ein paar Streiflichter, ja. Im Jahre 1215 beschloss die römisch-katholische Kirche auf ihrem Laterankonzil, dass alle Juden im Herrschaftsbereich der Kirchen einen gelben Fleck, den gelben Judenstern tragen müssten. Also der Judenstern ist keine Erfindung Hitlers gewesen. Damals schon wurden die Juden, also im 13. Jahrhundert nach Christus, gekennzeichnet. Und damit ist dann auch wieder ein Niedergang des wahren Christentums erfolgt. Leider ist ja so vieles auch im Namen Jesu Christi geschehen. Denken wir an die Inquisition. Schaurige Dinge. Und was gerade auch an den Juden geschehen ist, das kann einen schon schmerzen. Also die Moslems haben etwa 200 Jahre nach der Einnahme Jerusalems durch die Kreuzritter dann wieder die Herrschaft bekommen. Und hier in Europa geht es leider dann auch nach der Reformation mit den Protestanten wieder bergab. Sie wissen, dass Luther leider in puncto Judenfrage keinen Durchblick gehabt hat. Im Gegenteil, er hat also einige Dinge da von sich gegeben. Es wird ihm zugeschrieben, etwa diese Aussage von den Jüden und ihren Lügen. Und er hat einmal geschrieben, ich habe dem Zorn Gottes über die Juden noch meinen eigenen hinzugefügt. Und darum konnte die Gegenreformation wieder einen großen Teil der Gebiete zurückgewinnen, die seinerzeit für die Reformation waren. Das war ja auch eine kuriose Entwicklung damals, nämlich die Verquickung von reiner Profangeschichte und dem Christentum. Sie kennen ja sicher diesen Spruch, ich übersetze mal gleich aus dem Lateinischen, also wes der Herr, des der Glaube. Wenn also ein Landesfürst Protestant wurde, dann war das ganze Land protestantisch. Das hat ja gar nichts zu tun mit der Entscheidung eines Einzelnen. Es ging eben immer wieder um Politik. Leider hat eben Luther bei allem Guten, was er gewirkt hat durch die Reformation, nicht die Gemeindelinie so verfolgen können, wie wir das sehen. Er hat vieles beibehalten, was im Katholizismus Grundlage war, etwa die Kindertaufe. Und ich sage mal was ganz Schlimmes, die Kindertaufe ist für mich eine der größten Irrlehren in der Geschichte der Christenheit. Warum? Weil der größte Teil derer, die sich zur Kirche gehalten haben, irregeführt wurde, weil sie meinten, durch die Kindertaufe haben wir neues Leben aus Gott. In dem Reformationsbereich, wo die Schweizer Reformatoren gewirkt haben, Calvin Zwingli sah das etwas besser aus, und da haben übrigens interessanterweise auch die Länder, die Schweiz, viele, viele Jahre Ruhe gehabt. Ne? Mein lieber Rudi, gell, die Schweiz ist schon in der Beziehung ein glückliches Land, aber die Schweizer sind auch nicht besser als die Deutschen. Ne? Aber wir verstehen uns gut, ja. Über die Grenzen hinaus sind die Christen eins, nicht, lieber Conny?
Du kommst ja aus Kriegen.
Ja, sicher. Ja, ja, aber nicht in dem schlimmen Maße ist das passiert, was hier etwa im Dreißigjährigen Kriege dann geschah, nicht? 1618 bis 48, Religionskriege. Es ist schon eine eigenartige Entwicklung, die sich da immer wieder auftut, und ich wollte vor allen Dingen im Blick auf die Verfolgung der Juden darauf hinweisen, dass immer da, wo entsprechende Völker sich insgesamt massiv gegen die Juden gewandt haben, sie verfolgt haben, dann auch diese Völker rein äußerlich einen gewissen Niedergang erfahren haben. Und das lässt sich nachweisen etwa in der Geschichte Spaniens. Im 16. Jahrhundert haben die Spanier alle Juden aus dem Lande vertrieben und haben sich an dem Eigentum der Juden vergriffen. Kurze Zeit darauf verlor Spanien die Seemacht. 1588 wurde die Armada von England geschlagen. Ich denke, das sind gewisse Ursachen, die man auch dann im Sinne der entsprechenden Konsequenz weiterverfolgen kann. Auch in Russland hat im 19. Jahrhundert der Antijudaismus eingesetzt und die russisch-orthodoxe Kirche und die Zaren erließen die Pogrome, das heißt auf Russisch Verwüstung, Vernichtung. Und seit der Zeit wackelte die Zarenkrone, und wir wissen ja um die schlimmen Ereignisse der Revolution gerade in Russland. Und auch in Deutschland, bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich ein Antisemitismus. Der Hofprediger Adolf Stöcker ist Ihnen bekannt. Ne? Er hat ja gesagt, die Juden sind unser Unglück. Und das ist nicht revidiert worden. Weder von dem damaligen Kaiser, noch insgesamt von anderen führenden Politikern. Und der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., der sympathisierte sehr stark mit den Judenfeinden. Erster Weltkrieg und der Kaiser musste Deutschland verlassen, nach Holland fliehen. Auch in den USA kann man eine entsprechende Entwicklung verfolgen. bereits in den 30er Jahren gab es auch da bereits die anti-judaistische Entwicklung. Und ich meine, dieser größte Bankcrash der Weltwirtschaftskrise ist auch sicher eine Folge dieser Tatsache. Und bei uns in Deutschland, das war dann für uns ja etwas, was wir teilweise noch miterlebt haben, das entscheidende Signal, dieser Holocaust an den Juden hat meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass Deutschland diesen Krieg verloren hat und wir die Ostgebiete aufgeben mussten. 17 Millionen Flüchtlinge, viele, die umkamen, auch in Deutschland, nicht nur Soldaten, sondern die Zivilbevölkerung in den Großstädten hatte viel zu leiden. Es war also das schlimmste Drama, was wir hier doch auf deutschem Boden erlebt haben. Aber es ist etwas Wunderbares, dass die beiden großen Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, mit dazu beigetragen haben, dass es mit der Staatengründung Israels voranging. Wenn auch zunächst der Zionismus noch am Ende des vergangenen Jahrhunderts begann, aber schließlich ist dann bereits in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg von den Engländern den Juden versprochen worden, dass sie wieder nach Palästina zurückkehren sollen. Dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben, ist leider auch ein dunkler Fleck in der Geschichte Englands bzw. Großbritanniens. Und ich sehe selbst auch, weil ja die Engländer lange gezögert haben, den Niedergang des großen englischen Empires mit darin begründet, dass sie sich negativ den Juden gegenüber verhalten haben. Dass Deutschland nach dem Kriege, und das sagen viele Gläubige, einen solchen Aufschwung wieder erleben konnte, auch einen wirtschaftlichen Aufschwung, haben wir der ersten Regierung nach 1949 zu verdanken. Gerade Adenauer hat die Reparationen geleistet, Israel gegenüber. Und ich denke, dass sicher diese Reparationsleistung dann auch den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland wieder mit hervorgerufen hat. Es hat sich aber dann doch seit 1973 eine gewisse Wende vollzogen, nach dem Yom Kippur-Krieg. Und da ist ja im Nahosten auch der Islam wieder sehr stark erwacht, trotz des noch einmal verlorenen Krieges. Sie erinnern sich, 1967 war der Sechstagekrieg, Israel hatte den Zugang wieder zur Klagemauer. Dann aber einige Jahre später haben die islamischen Staaten noch einmal versucht, Israel zu überfallen. Und Israel hat trotz der katastrophalen Entwicklung in den ersten Tagen dennoch diesen Krieg wiederum gewonnen. Aber es ist interessant, dass dann mehr den Arabern seitens der westlichen Regierungen die Gunst sich zuwandte. Und seit der Zeit wird es irgendwie auch insgesamt in Deutschland zunehmende Arbeitslosigkeit und in der westlichen Welt kritischer, was die wirtschaftliche Entwicklung anlangt. Wir machen gleich einen Sprung in die Gegenwart und ich möchte noch einmal zurückkommen auf Sacharja Kapitel 12. Es geht also jetzt primär in der Geschichte und in der Heilsgeschichte und da schneiden sich diese Linien. Einmal wird von Gott her der rote Faden der Geschichte wieder aufgenommen mit Israel, weil seit 70 der Staat Israel im engeren Sinne der Staat der Juden nicht mehr existierte, nun aber seit 48 dieser Staat vorhanden ist, sodass Gott mit diesem Volk wieder Heils- und Völkergeschichte betreiben kann. Auf die Gemeindelinie gehe ich nachher noch einmal speziell ein. Und da müssen wir nun sehen, spitzt sich im Nahen Osten vieles zu. Und ich denke, dass all die Friedensbemühungen jetzt, und die Amerikaner versuchen ja sehr stark dort zu vermitteln, nicht zu dem Ergebnis kommen können, Friede im Nahen Osten, weil das prophetische Wort etwas anders sagt. Noch einmal der Laststein, das Narkotikum, Jerusalem als Hauptstadt Israels. Und Sie wissen ja, dass Arafat immer wieder darauf drängt, dass Jerusalem auch zur Regierungsstadt des zukünftigen Palästinenserstaates wird. Er ist ja jetzt im Entstehen und darum wird das der Zankapfel sein. Und nach Sacharja 12 werden zunächst die Nationen ringsum noch einmal einen Krieg führen gegen Israel und Jerusalem. Die Nationen ringsum im engeren Sinne. Und Gott wird da noch pro Israel sein. In Sacharja 14 wird nun das Enddrama dargestellt. Ehe Jesus Christus wiederkommt auf den Ölberg. Bis dahin aber muss sich einiges entwickeln und ich will jetzt mal zwischen einschieben eine Entwicklung, die mit dem sogenannten Heiligen Krieg im Islam zusammenhängt. Sie haben das alle ja schon vernommen, dieser Begriff Dschihad, dieser Heilige Krieg. Der bezieht sich zunächst einmal auf die interne Auseinandersetzung im rein geistlich-philosophischen Bereich. Aber auch, und da gibt es etliche Suren im Koran, auf gewaltsame Konfliktlösung. Nämlich, wenn die anderen nicht bereit sind, sich zu bekehren, ob Juden oder Christen, die sind ja die Hauptgegner des Islam, dann wird der Heilige Krieg ausgerufen. Und da, wo die Moslems in einem Staat die Herrschaft haben, hat schon die Scharia, also das Gesetz, das von den Suren im Koran her abgeleitet wird, das entscheidende juristische Sagen. Muss man einfach sehen. Da, wo sie die Mehrheit haben. Und wo nicht, sind die Moslems in der Regel noch zurückhaltend, aber man darf nicht verkennen, dass vom Koran her die Herrschaft letztlich des gesamten muslimischen Gebildes über alle anderen Konfessionen siegen soll. Das ist angestrebt. Ich will ein paar Informationen Ihnen auch nochmal geben, ja. In Sure 3, 2 heißt es, herabsandte Allah die Tora und das Evangelium zuvor als eine Leitung für die Menschen und sandte nun die Unterscheidung. Mohammed. Der hat also nachher die richtige Unterscheidung treffen können und Mohammed ist der wahre Prophet. Oder in Sure 5, 76, wahrlich, ungläubig sind, welche sprechen, der Sohn der Maria sei der Messias. Siehe, Jesus ist vor Allah wie Adam, nicht ist er etwas anderes als ein Gesandter. Wie kann man als Christ den Dialog pflegen mit Moslems? Bitte, wir wollen die Einzelnen nicht diffamieren, nur ist das so blauäugig. Ja? Man muss doch mal ein bisschen auch die entsprechenden Texte der Moslems kennen. Oder in einer anderen Sure, 3,17, siehe, die wahre Religion bei Allah ist der Islam. Und Islam heißt Unterwerfung. Eintritt in den Stand des Heils. Den Messias Jesus ermordeten sie nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern einen ihm ähnlichen. Darum verfluchen wir sie, nämlich die, die glauben, dass Jesus am Kreuz als Sohn Gottes starb, um uns zu erlösen. Das ist doch nicht zu vereinbaren. Da gibt es nicht einen Gott, der einen Sohn hat. Das ist für einen Moslem undenkbar. Oder jetzt im Blick auf diesen Dschihad, den Krieg. Bekämpft, wer euch bekämpft. Erschlagt sie, wo immer ihr auf sie stoßt. Greift sie an. Dann schlagt sie tot. Also ist der Lohn der Ungläubigen. Nur so ist ja auch zu verstehen, dass angeblich fanatische Moslems ihr Leben selbst zerstören, Selbstmord begehen, sich in die Luft durch Bomben oder entsprechende andere Mittel jagen. Da steckt etwas dahinter. Denen wird dann das Paradies verheißen. Mohammed hat keine Heilsgewissheit gehabt. Aber die, die als Märtyrer sterben, denen wird das Paradies verheißen. Und es ist verständlich, wenn da arme Muslims irgendwo leben, etwa im Gazastreifen, keine Perspektive, dass sie dann meinen, na, da wird ihnen versprochen, so viele Jungfrauen im Paradies dienen ihnen, versorgen sie, das ist dann deren Ziel, nicht? Man muss das mal verstehen auf diesem Hintergrund. Und darum ist dieser heilige Krieg ein Krieg, der im Nahen Osten ausgetragen wird. Diese sogenannte Intifada, dieser Aufbruch, ja gerade unter Arafat geschehen, ist nur der Ausdruck dessen, was im Koran steht. Seit 89 hat der Islam eben die ganz besondere Renaissance erlebt, als zum Beispiel deutlich wurde in Afghanistan, dass die Moslems über die Rote Armee siegten. Das war ja für die Armee der UdSSR eine ganz schimpfliche Niederlage. Und ich weiß nicht, wie das in Tschetschenien ausgeht. Das ist ja letztlich auch eine Frage der religiösen Auseinandersetzung. Und man darf nicht vergessen, dass in dem Riesenreich der ehemaligen UdSSR viele, viele Moslems leben, vor allen Dingen in den südlichen Republiken. Und von daher kann noch eine Gefahr bestehen. Man schätzt die Zahl der Moslems in der ehemaligen UdSSR auf etwa 150 Millionen. Aus diesem Ansatz entwickelt sich, das sehe ich, habe schon angedeutet von Sacharja 12 her, noch einmal dieser Kampf. Und es wird ein Schlusskampf dann sein, den nicht nur die Moslems allein gegen Israel, Jerusalem kämpfen, sondern schließlich wird dann die ganze antigöttliche Welt vereinigt in dieser Schlacht von Harmagedon kämpfen und da wird Gott selber eingreifen. Leider kann ich Ihnen nicht versprechen, dass es keinen dritten Weltkrieg mehr gibt, das habe ich hier schon bezeugt. Und wir sehen diese Entwicklung im Nahen Osten, seit es Israel gibt und darum sollten wir wachsam sein, für Israel beten und sollten auch ganz klar heilsgeschichtlich und nüchtern die Entwicklung sehen. Ich darf noch etwas zitieren. Hier gab mir eine Schwester eine Schrift, die letzte Chance, betitelt. Es ist eine Schrift der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Bekennender Christen. Da heißt es, Brennpunkt der Entwicklung für das dritte Jahrtausend der Nahe Osten. Staaten des Nahen Ostens rüsten auf. Der amerikanische Geheimdienst berichtet über iranische und irakische Waffenarsenale. In einem für den Kongress bestimmten Bericht des amerikanischen Geheimdienstes heißt es, auch China und Nordkorea seien noch immer wichtige Zulieferer des iranischen Rüstungsprogramms. Teheran verfügt über umfangreiche Bestände an chemischen Waffen. Und dass der Irak ja auch skrupellos ist, haben wir bereits schon aus der Geschichte gelernt. Da entwickelt sich also doch ein Potenzial, was gefährlich ist. Und es war noch nie so, dass die Waffen, wenn sie massenhaft gehortet wurden, dann da verrotteten. In der Regel gab es immer dann kriegerische Auseinandersetzungen. Leider ist das so. Ich will Ihnen keine Angst machen, nur damit Sie wissen, was auf uns zukommt, damit wir dann die richtige Blickrichtung bekommen. Etwas zu diesem letzten Weltenherrscher noch einmal. Der, ich nehme an, es wird ein Jude sein, ja, im Namen Jesu kommt. Einen anderen werdet ihr annehmen in meinem Namen, sagt der Herr am Ende. Und das kann kein Moslem oder irgendein anderer Religionsangehöriger sein. Der dann mit den Juden zunächst einen Vertrag abschließt, diesen aber bricht, das wird in der Offenbarung berichtet, und dann lässt der Betreffende seine Maske fallen. Der also den Namen 666 trägt, und wird dann die ganze Völkerwelt in einem gewaltigen Heer gegen Israel mobilisieren. Aber ich will auch Ihnen noch sagen, weshalb es mit 666 noch nicht so weit ist, auch wenn viele in diese Richtung gedacht haben und Beispiele angeführt haben, müssen wir doch bedenken, dass noch einige Bedingungen erfüllen will. Die will ich Ihnen nennen. In einem Büchlein von Detlef Grebe, seine Zahl ist 666, wird auf Folgendes hingewiesen. Die erste Bedingung, nämlich dass dieser Antichrist ein abgrundtiefer, gottloser politischer Diktator mit gewaltigen dämonischen Kräften erst die Herrschaft gewinnen muss. Politisch, wirtschaftlich und auch über die gesamten Religionsgemeinschaften. Das ist noch nicht erfüllt, aber es entwickelt sich dahin. Die zweite Bedingung, der falsche Prophet, ein geistlicher Führer mit ebenso übernatürlichen Fähigkeiten wie der Antichrist, muss ebenfalls noch ins Rampenlicht kommen. Er ist gewissermaßen der Propagandaminister für diesen Weltherrscher, so ähnlich wie der Goebbels das für Hitler getan hat. Eine dritte Bedingung, das Zeichen, das dann die Menschen an die rechte Hand oder Stirn bekommen sollen, muss aus dem Namen des Antichristen bestehen. Also damit wird eindeutig dieser Mann mit 666, dessen Name dann klar ablesbar ist, ist der Antichrist, der die Kontrolle über alle Menschen besitzt. Und die Entwicklung geht dahin, dass man einen Chip etwa implantiert bekommen kann, der alle Informationen enthält. Mit dem Code, der eben 666 auch ist, ist ein Code, ein Geheimcode. Damit hat man den Zugang zu allen Banken, kann den bargeldlosen Verkehr tätigen. Man hat damit einen Ausweis, der unverfälschbar ist und der dann wahrscheinlich noch zu gebrauchen ist, dieser Chip, dass man überall fahren kann, nicht? Man braucht dann also keine Bahncard mehr. Das alles ist in der Entwicklung und ich denke, das geht dahin. Die technischen Möglichkeiten sind bereits jetzt vorhanden. Die Umkehrung ist, ich sage es nochmal, die totale Kontrolle dann über den Menschen, denn diesen Chip kann man irgendwo wieder orten, man weiß also, wo wer sich befindet. Wer dann nicht diesen letzten Herrscher anbetet, der kann dann, wie sagt es die Offenbarung, weder kaufen noch verkaufen, das heißt, der wird nicht teilnehmen können am ganzen Wirtschaftsleben. Und wer da lebt, der muss dann, wenn er nicht mitmacht, wohl sein Leben mit dem Martyrium bezahlen. Aber besser das, als nachher die Gerichte Gottes, die dann über den Antichristen sehr schnell hinwegbrausen werden. Und dann werden die gewaltigen, übernatürlichen Zeichen und Wunder ja auch passieren, denn dieser Antichrist wird in der Mitte der Jahrwoche tödlich verletzt und wird nachher wieder auferstehen. Und dann wird erst die Menschen sagen, das ist er. Über Zeichen und Wunder kommt die Verführung. Und am Schluss dieses schaurigen Geschehens wird Gott selber diesen Antichristen umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Er braucht nur zu hauchen und dann ist es aus. Gott sitzt im Regiment der Erde, lässt diese ganze Entwicklung geschehen und deswegen müssen wir auch nochmal die Hintergründe sehen. Wenn ich Sie nochmal bitten darf, mitzuverfolgen, wie das so auch von Gott her gesehen, von den Anfängen aus geschehen ist, dann dürfen wir wissen, dass der große Gegenspieler Gottes, ein gewaltiger Engelfürst, der abfiel, immer wieder sich gegen Gott erhoben hat. Und hat versucht, von Anfang an die ganze Menschheit auf seinen Weg zu dirigieren. Und das hat er beim größten Teil der Menschheit in diesen Jahrtausenden fertiggebracht. Ist ihm also gelungen, über den ersten Adam und seinen Fall in die Menschheit hineinzuwirken. Der Tod ist seit der Zeit hindurchgedrungen zu allen Menschen. Das ganze adamitische Geschlecht hat er für seine Dienste gewonnen. Und trotz der Gerichte, die immer wieder geschehen sind, denken wir an die Sintflut, die babylonische Verwirrung, ist der Mensch nicht schlau geworden. Er wollte nicht wahrhaben, dass da ein geheimer Inspirator und Diktator, eben jener Fürst und Gott dieser Welt, dirigiert. Und wie oft hat er die Menschheit in diese Überheblichkeit mit hineingenommen? Ja, es ist ihm gelungen, das Volk der Wahl auch immer wieder in die Opposition zu bringen, mit Blindheit zu schlagen. Wie oft musste der Herr sagen, du, mein Volk Israel, verlässest mich, die Quelle des Lebens. Ja, es ist ihm gelungen, Israel in die Diaspora hineinzubringen, darüber habe ich berichtet. Und er hat immer wieder, auch in der nachfolgenden Geschichte, nachdem Jesus auf Erden gewirkt hat, sehr stark antichristliche Elemente in die Szene der Geschichte hineingeschoben. Am Anfang mit Verfolgung, in den ersten 2, 3 Jahrhunderten. Und dann hat er gemerkt, das nutzt nichts. Trotz Martyriums ist die Gemeinde nicht ausgerottet, sondern sogar gewachsen und erstarkt. Dann hat er zu dem Mittel der Verführung gegriffen und hat die Christenheit mit dieser Welt gleichgeschaltet. Wir kennen dann die Geschichte des sogenannten Christentums, Irrungen, Verwirrungen, falsche Orientierung, das zeichnet den Weg der sogenannten Christenheit im Block, mit der Ausnahme der Gemeinde, die darin überwunden hat. Ja, es wird ihm noch einmal gelingen, die Massen zu mobilisieren am Ende dieses Zeitlaufs, durch den Antichristen, darauf habe ich hingewiesen, und selbst die Kriegführung gegen das Lamm wird noch mal sein, auch am Ende sogar des tausendjährigen Friedensreichs. Dann wird sich noch einmal die Masse derer, die die herrlichen Segnungen dieses Friedensreichs bekommen haben, gegen den Herrn auflehnen. Ich habe immer gefragt, warum, weshalb musste das so sein? Liebe Geschwister, für mich ist die Antwort, die herrlichsten äußeren Segnungen verändern den Menschen nicht im Herzen. Nicht die alte Parole der Menschen immer wieder, sie hat sich ja im Sozialismus, Kommunismus am stärksten dargestellt. Verändere die Gesellschaft, also die äußeren ökonomischen Bedingungen, dann kommt der neue Mensch. Wo ist er denn geblieben? Schauen Sie mal hin in den Bereich der ehemaligen UdSSR. Nur wenn es von innen her geht, dann bleibt der Mensch treu und wird von Satan nicht verführt. Deswegen, weil die Segnungen so herrlich waren, aber keine Anfechtung da war, keine Erprobung, ist nachher der größte Teil leider wieder abgefallen. Wer also nur aufgrund von Segnungen dem Herrn nachfolgt, wird in Krisensituationen nicht standhalten. Es muss also von innen her gehen. Das ist hierzu meine biblische Erkenntnis. Ja, Satan hat vieles fertiggebracht, aber dennoch, er wird ja einmal für 1000 Jahre in dem Friedensreich beiseite gesetzt, aber erst danach wird sein Gericht sein im Feuersee. Das ist der zweite Tod. Das ist in diesem Äon die Ausschaltung Satans mit seinen Anhängern und da wird auch der Antichrist zu finden sein. Nun müssen wir aber noch, und das wäre dann das Letzte, in den letzten 10 Minuten die positive Heilsgeschichte mit der Gemeinde und dem erhöhten Christus sehen. Auch da immer wieder diesen heilsgeschichtlichen Längsschnitt in groben Etappen. Das meiste kennen Sie darum, weil ich das voraussetze, kann ich diese Linien aufzeigen. Sehen Sie, Gott hat vor Grundlegung der Welt seinen Sohn dazu erwählt, in Psalm 2, da haben wir eine Stelle, die am weitesten in die Vergangenheit zurückgeht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Den Garanten für den Endsieg gewonnen. Das Lamm ist schon geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Gott hat die Katastrophe vorausgesehen und hat auch längst die Lösung. Wäre das die Lösung, wenn der größte Teil der Menschheit, denn es sind nur wenige Prozent, die wirkliche Christen sind, für ewig in der Hölle bliebe? Für mich nicht. Ich zeige Ihnen auch noch die Lösung, wie Gott das vorhat. Dieser präonische Sohn und seine herrliche Stellung, die überragende Stellung, wird im Psalm 2 gezeigt, auch da, wo das Völkermeer tobt. Warum toben die Nationen? Das ist schon der Blick bis aufs Ende. Und gerade wenn sie toben, im symbolischen Bereich wird das als Meer gezeichnet, auch in der Offenbarung. Aufbrausendes Meer. Wenn es heute so viele Meeresstürme geben kann, dann hängt das zusammen mit der Entwicklung der Geschichte der Völker. Denn ein Volk erhebt sich wieder das andere. Das ist alles noch in der Zukunft. Es hat schon in den großen Kriegen gegeben, aber das Chaos kommt noch, ehe dann der letzte Herrscher scheinbar alles noch einigen kann. Der verheißene Schlangenzertreter wird in 1. Mose 3, 14 und 15 ja genannt. Er ist der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Zwar gibt es dann noch eine Verletzung, das am Kreuz auf Golgatha geschehen, aber diese Verletzung, so will ich es einmal sagen, die ja für den Herrn in den äußeren Tod hineinführte, war der Triumph über alle Mächte Satans. Und so wird uns im Alten Testament Jesaja 53 schon der leidende Gottesknecht und sein Triumph beschrieben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist eindeutig der Messias Israels. In den Psalmen wird Christus als Herrscher und Priester, Psalm 110, Psalm 103, als der barmherzige und gnädige Erlöser beschrieben. In Jesaja 9, in den Versen 1 bis 6, der kommende Friedefürst. Da schon. Ich freue mich darauf. Es gibt keinen Frieden ohne den Friedefürst auf Erden. Bei der Gemeinde fängt der Friede innerlich an. Friede mit Gott, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und der Friede Gottes soll unsere Herzen erfüllen. Das ist eine ganz andere Linie. Das kann ich nicht so weiter, so gut auf Außenbeziehungen übertragen. Der Geist des Herrn sorgt dafür einmal, Hesekiel 37, dass ganz Israel errettet wird. Die Totengebeine bewegen sich, aber der Odem muss noch hineinfahren in die Totengebeine. Das kommt noch. Und dann wird im Alten Testament das erste Kommen Jesu verheißen, Micha 5, 1 bis 3 und Zacharja 14, ich habe die Stelle schon erwähnt, das Kommen des Messias auf den Ölberg. Also wir müssen unterscheiden, diese zwei kommen. Wenn die Gemeinde ihm entgegengerückt wird in den Lufthimmel, ist das etwas anderes als das Kommen des Messias zu Israel auf den Ölberg. Und nun, was die Gemeinde zum Abschluss anlangt, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben, dann hat er den Mund nicht zu voll genommen. Ich habe einmal meinen Referendaren im Religionsseminar gesagt, ich hatte einen Ausbilder, der leider kein gläubiger Christ war, er war ein Pfarrerssohn und hat gesagt, ich bin Theologie geschädigt. Ich weiß nicht, was die Eltern ihm vorgelebt haben. Er war ein lieber Mensch, aber ich bekam keinen anderen. Er hat die Referendare auf einer mehr sozialen Ebene im Religionsunterricht auf das zweite Staatsexamen zubereitet. Ich habe aber dann, als ich mal dabei war, ihnen gesagt, ihr lieben jungen Leute, es gibt hier nur eine Alternative. In dem Sinne, entweder hat der, der das gesagt hat, ich bin, das habe ich eben zitiert, auch die Auferstehung und das Leben, das Licht der Welt, entweder stimmt das, oder nicht, dann ist er der größte Betrüger, dann können wir unser ganzes Christsein doch an den Nagel hängen. Meinen Sie nicht auch? Was ist das für ein Religionsstifter, der dann lügt, ne? Es gibt nur diese Alternativen. Aber Gott sei Dank stimmt es, er ist die Auferstehung und das Leben. Und dieser Christus ist das Haupt der Gemeinde, nicht der König für die jetzt Glaubenden. Das Haupt der Gemeinde, die da ist sein Leib und wir sind Glieder dieses herrlichen Organismus. Und wir sind nach Epheser 1, Vers 3 in diesem Christus schon präonisch erwählt worden. Vor Niederwurf oder Grundlegung dieser Welt. Da ist unsere Existenz. Von ihm kommt auch ihr her, sagt Paulus. 1. Korinther 1, Vers 30. Der uns ist gemacht von Jesus Christus, kommen wir her. Zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und weil dieser Christus für uns ist, lebt er auch in uns. Wer neues Leben aus Gott hat, wiedergeboren, wodurch? Durch die Auferweckung Jesu aus den Toten, sagt Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3. Das ist meine lebendige Hoffnung. Und damit beginnt diese Innenlinie. Wir bestimmen jetzt in dieser Zeit nicht die Geschichte, die politische Geschichte. Warum? Weil unser Politeuma, Bürgertum, Staatsbürgertum, dort droben ist. Das sagt Paulus den Philippern. Und von dort erwarten wir den wiederkommenden Herrn, das ist einer der letzten Briefe, der die, die noch auf Erden sind, verwandelt. Die Betreffenden werden dann entkleidet? Nein, sie werden überkleidet. Die den Leib ablegen müssen, werden entkleidet. Paulus sehnte sich nach der Überkleidung, wusste dann aber, das wird nicht der Fall sein für ihn, sondern er rechnet mit der Ex-Anastasis, mit der Herausauferstehung aus den Toten. Weil er allerdings auch wusste, ich werde rein physisch dem Tode Jesu gleich. Märtyrertod. Wir aber dürfen wissen, in Christus sind schon versetzt mit ihm in die himmlischen Örter. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, nicht an den Gerichtsthron, sondern an den Gnadenthron. Und wenn er geoffenbart wird nach Kolosser 3, Vers 3 und 4, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Das ist also etwas anderes, als dass wir den Herrn Jesus hier auf dieser Erde erwarten. Ist etwas ganz anderes als die Aufrichtung eines jetzigen Reiches, das wird Israel vorbehalten sein, auf dieser Erde. Herauswahl der Gemeinde zu einem herrlichen Dienst, dann ist eben noch nicht Schluss, wenn er geoffenbart wird. Was kommt denn dann noch? Wir werden mit ihm herrschen und regieren nach 2. Timotheus 2, Vers 12. Das ist unsere Aufgabe. Oder dass die ganze Schöpfung, Römer 8, auch zu dieser herrlichen Freiheit der Söhne Gottes kommt. Wir sind die Erstlinge und dann kommt die ganze Schöpfung zu dem Ziel. Freuen Sie sich? Ja, Gott sei Dank. Es gibt Leute, die können das nicht hören. Die sind so fromm egoistisch, die denken nur an sich. Ich freue mich, dass die ganze Schöpfung zurechtkommt durch deinen und meinen Dienst. Eine Voraussetzung. Die Gnade ist bedingungslos. Aber was ist die Voraussetzung nach diesem Textwort 2. Timotheus 2, Vers 12, dass wir hier bereit sind, mit ihm zu leiden und zu dulden. Kreuzesweg ist hier uns vorgegeben, aber zugleich ist das auch der Weg zur Auferstehungskraft Jesu Christi. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der erhöhte Herr dem Paulus, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Ja, das ist ein Spannungsfeld. Wenn wir die göttliche Spannung ertragen, erfahren wir hier schon, weil der Auferstandene in uns lebt, die Kraft der Auferstehung. Und wir sind eigentlich im Glauben schon am Ziel nach Kolosser 2, Vers 10. Wir sind in ihm schon vollendet. Das ist die Stellung. Noch nicht praktisch. Aber das erwarte ich. Und so geht der Herr mit der Gemeinde diesen Weg. Und das Nächste für uns ist, dass wir mit ihm geoffenbart werden. Und dann bricht das Chaos auf dieser Erde herein. Und ich habe das heute Morgen schon gesagt, die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zorneschalengerichte, mit all den schlimmen Dingen, Gericht an den Völkern. Und da ist zuvor aus Israel eine Erstentscheid herausgerettet, die 144.000, sind nicht die Zeugen Jehovas. Denn da steht eindeutig, dass es jeweils 12.000 aus 12 Stämmen sind. Dafür wird Gott sorgen. Zwei Zeugen werden diese dann eine Erweckung hervorrufen, auch mit Zeichen und Wundern. Dient aber sehr stark der Zurechtbringung Israels im Sinne des ersten aus diesem Volk herausgewählten Schubes, so möchte ich einmal senden, bis dann einmal ganz Israel errettet wird. Das wird sicher auch noch zwei Äonen dauern, aber Gott hat Zeit und für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Für uns ist also wichtig, dass wir den Triumph des Kreuzes erleben, dass wir in ihm leben, dass wir ihm Raum geben und Christus uns gebrauchen kann. Unser Ziel ist also nicht, dass wir soeben gerade in den Himmel kommen, fromm egoistisch. Manche sagen, ach, ich bin zufrieden, wenn ich da ein Plätzchen in dem Himmel gleich dahin hinter der Himmelspforte habe, alles andere interessiert mich nicht. Oh, ist das ein frommer Egoismus? Nein, mich interessiert, was der Vater vorhat. Sie ja auch, deswegen sind Sie auch in dieser Konferenz. Wohin die Geschichte und Heilsgeschichte zieht und wir leben in der spannenden Zeit, wo Geschichte und Heilsgeschichte sich treffen und für die Entwicklung der Geschichte auf Erden ist Israel verantwortlich. Die Gemeinde hat einen Segen nach Epheser 1, Vers 3, der in dem himmlischen, überhimmlischen da ist. Und unsere Aufgabe ist, wisset ihr nicht, dass er die Welt und die Engel richten werden, weit, weit über das Irdische hinaus, bis einmal Gott sein wird, alles in allem. Und dann wird der Vater das Geschenk, das der Sohn ihm gebracht hat, dann ja annehmen, und dann wird der Sohn dem Vater untertan sein. Nicht das Geschenk jetzt, wie das fromme Leute mit dem Jahr 2000 vorhaben, dem Herrn Jesus ein Geschenk machen, dass allmählich die Völker dahin finden. Das ist ein falscher Weg. Ich will nicht verurteilen, weil sie es nicht besser sehen. Es geht nicht um die äußere Entwicklung, sondern um die Gemeindelinie. Und da bitte ich Sie, lassen Sie sich den Geist der Weisheit und Offenbarung schenken. Es sind Geheimnisse. Das Geheimnis seines Willens, das kann der Herr uns aufschließen, wenn wir ihn darum bitten und wir Glieder seines Leibes sind. Und das letzte Ziel wird der Herr erreichen. Da bin ich gewiss, bis er alle Mächte und Gewalten, jegliche Opposition aufgehoben hat. Und welches ist der letzte Feind? Der zweite Tod ist das für mich, der letzte Tod. Somit wird auch der Feuersee aufgehoben. Paulus schaut am weitesten über das hinaus, was Johannes in der Offenbarung sieht. Da bin ich getrost. Ach, was haben wir einen Herrn, darauf freue ich mich. Das ist nicht Utopie, das ist nicht ein frommer Wunsch. Das hängt nicht zusammen mit irgendeinen Vorstellungen, wie sie die Menschen haben. Es wird immer noch alles besser. Ne? Und wie wird's? Trotz aller Versprechungen der Politiker geht's leider nicht bergauf mit der Menschheitsgeschichte. Das müssen wir sehen, aber bei uns geht's, weil wir schon dort oben sind, ja, immer weiter hinein. Darum sinnet auf das, was droben ist. Sucht nach dem, was droben ist, wo wir bereits hinversetzt sind. Dort ist unser Bürgertum, Politimar steht da, unsere Politik eigentlich. Dort droben, und von dort wird er kommen und auch unseren Leib dann der Niedrigkeit verwandeln. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Sie merken hier und da schon mal was vom Leib der Niedrigkeit. Nicht? Aber ist das eine lebendige Hoffnung? Der Herr segne Sie, und das wollte ich Ihnen in meinem letzten Dienst noch sagen. Ich denke, ich habe manche Anregungen gegeben, sicher bleibt noch manches Fragen offen, aber wem Weisheit mangelt, der soll, sagt der Jakobus, nicht? Der soll bitten und Gott schließt ihm das auf. Und was Sie jetzt nicht verstehen können, lassen Sie mal ruhig liegen. Gott wird Ihnen das zu seiner Zeit aufschließen. Dem Herrn sei Ehre. Amen. Wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank, dass du uns so herrliche Perspektiven aufzeigst durch dein Wort und was auch manches schon in Geschichte und Heilsgeschichte bestätigt wurde. Dein Wort ist verlässlich, wir dürfen uns auf dich stützen, dürfen mit deinem Sieg und Triumph rechnen. Ehre sei deinem Namen, wir beten dich an, wollen aber auch bitten, Herr, für dein Volk Israel. Erbarm dich, du weißt, auch dieses Volk wird noch in Gerichtszeiten hineinkommen, aber du kommst mit ihm endlich zu deinem Ziel und Recht. Erbarm dich der Völker, die ja jetzt schon so aufgewühlt in der Geschichte hin und her geschleudert werden. Erbarm dich, Herr, wir dürfen wissen, du wirst einmal das Friedensreich aufrichten, ja, wirst mit deiner ganzen Schöpfung zu deinem Ziel und Recht kommen. Ehre sei dir, du treuer Gott und Vater. Amen. So.